Deutschlandfunk, FIFA Fußballweltmeisterschaft.
Gespielt wird auch jetzt wieder in dieser Stunde in Katar. Christina Hüvelhans aus unserer Sportredaktion bei uns im Studio. Das erste Spiel eben des heutigen Tages, Tunesien gegen Australien. Wie steht's?
Es steht 0-1, gab ein Tor von Duke in der 23. Minute, das ist aber schon was her, jetzt läuft die 76. gerade. Schauen wir natürlich noch weiter drauf. Tunesien bislang mit einem Punkt bei dieser WM, Australien hat noch keine, beide Teams haben also besonderes Interesse daran, dieses Spiel zu gewinnen, hier zu punkten. Schiedsrichter des Spiels ist Daniel Siebert, der Deutsche leitet damit sein erstes WM-Spiel. Und über die Schiedsrichter und ihre Leistung in den ersten Gruppenspielen spreche ich jetzt mit Matthias Friebe, unserem WM-Reporter in Katar. Herr Friebe, auffällig ist ja, dass es teilweise sehr lange Nachspielzeiten gibt bei dieser WM. Wie ist das zu bewerten?
Ja, das ist so eine Neuerung, die es jetzt bei dieser Weltmeisterschaft gibt. Da haben wir vor 4 Jahren in Russland auch schon mal drüber gesprochen. Auch da gab es für damalige Verhältnisse enorm lange Nachspielzeiten. Da redeten wir von 4, 5, 6 Minuten pro Halbzeit. Inzwischen sind wir bei 7 bis 10. Im Extremfall England gegen Iran waren sogar beide Halbzeiten zusammengenommen 27 Minuten, die nachgespielt wurden. Die Durchschnittszeit der Partien beträgt aktuell 103 Minuten. Das liegt einfach daran, dass die FIFA um Pierluigi Collina, der die Schiedsrichterkommission leitet, sich gesagt hat, sie wollen mehr aktive Spielzeit haben. Sie wollen wirklich genau gucken, wie viel Zeit geht verloren bei Auswechslungen, bei Torjubeln, bei Videoschiedsrichterüberprüfungen. Und deswegen macht man jetzt diese Zeiten, die inzwischen bei so 7, 8, 9 Minuten im Schnitt liegen pro Halbzeit.
Und wie ist die Leistung der Schiedsrichter jetzt in dieser ersten Woche insgesamt zu sehen?
Ja, es gibt ja eigentlich 3 Dinge, die so während dieser WM und im Vorfeld der WM im Vordergrund standen. Das eine ist natürlich wie immer noch der Videoschiedsrichter. Da gab es durchaus 2, 3 knifflige Situationen, wo es auch Verwirrung gab, wo auch nicht alle einverstanden waren mit den Schiedsrichterentscheidungen, insbesondere bei Portugal gegen Ghana und dem Elfmeter für Portugal. Und dann die Debatten um die One-Love-Binde, die letztlich ja so ausgegangen ist, dass die Mannschaften nichts getragen haben und die Schiedsrichter gar nicht erst in die Bredouille kamen, sich damit zu beschäftigen und gelbe Karten zu verteilen und dafür einen entsprechenden Passus im Regelwerk zu finden. Und ein drittes Thema, dass es zum ersten Mal 3 Schiedsrichterinnen und 3 Assistentinnen gibt. Die sind auch schon zu ihren ersten Einsätzen gekommen, allerdings nicht als Hauptschiedsrichterin und als Hauptassistentin, sondern vor allem in der Position der 4. Offiziellen und im Videobereich. Insgesamt muss ich sagen, sind die Schiedsrichterleistung bis auf wenige Ausnahmen eher unauffällig bei diesem Turnier und bis jetzt noch kein großes Gesprächsthema.
Danke an Matthias Friebe fürs Erste, denn wir sprechen gleich auch noch einmal. Einstehen für Vielfalt und Menschenrechte, das ist bei dieser Weltmeisterschaft gar nicht so einfach für Spieler und für Fans. Die One Love Kapitänsbinde wurde den europäischen Mannschaften von der FIFA verboten, haben wir gerade schon von Matthias Friebe gehört. Die einsetzen wollten, denen wurde es von der FIFA nicht erlaubt. Und das bunte Herz auf dieser Armbinde deutet den Regenbogen gerade einmal an, den Regenbogen, der für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt steht. Die Regenbogenfarben selbst waren nicht so richtig erlaubt, auch auf den Tribünen nicht. Mehrfach wurden Fans und Journalistinnen und Journalisten von Sicherheitspersonal gebeten, die Farben zu verdecken. Das soll jetzt nicht mehr passieren. Und Anna Claire erzählt uns alles über mehrere Zeichen, die die erste WM-Woche geprägt haben.
Eine bunte WM sollte es werden. Aber dann wurde es Katar und der FIFA zu bunt. Das merkte Bengt aus Deutschland, der mit einem Schweißband in Regenbogenfarben im Stadion war.
Während des Spiels wurde ich von 3 bis 4 Polizisten von meinem Platz eskortiert und in den Katakomben dann von einem Pulk von 10 bis 15 Polizisten erwartet. Die standen dann um mich rum und haben mir gesagt, ja, du nimmst jetzt die Binde ab oder wir nehmen dich mit.
Kein Einzelfall. Walisische Fans wollten mit ihren Regenbogenhüten zum Spiel. Das gefiel dem Sicherheitspersonal aber mal so gar nicht. Genau wie das T-Shirt von ARD-Reporterin Julia Metzner.
Also ich war durch die Sicherheitskontrolle beim Stadion eigentlich schon durch und plötzlich ist mir dann doch noch einer hinterhergerannt von den Sicherheitsleuten und deutete auf mein T-Shirt. Ich hatte ein weißes T-Shirt an mit so einer Farbwelle, deutete also immer drauf und sagte, can I count your colors? How many colors? Wie viele Farben sind das? Darf ich Ihre Farben zählen?
4 Farben waren es nur und nicht die 7 des Regenbogens. Julia Metzner durfte dann doch vorbei. Mit dem Regenbogen nehmen es die Katarer eben ganz genau.
Fragte dann aber noch, does it have to do anything with gay? Hat das was mit Homosexualität zu tun? Ich habe ihm darauf nicht geantwortet und habe ihn nur ein bisschen lächelnd angeschaut, freundlich natürlich. Und dann zog er von dannen, aber ich muss sagen, angenehm war die Situation nicht.
Regenbogen sind jetzt erlaubt. Was weiterhin nicht geht, sind die Shirts einiger iranischer Fans. Women Life Freedom. Frauen leben Freiheit steht da hinten drauf und unterstützt die Protestbewegung im Land. Beim Spiel gegen Wales durften die nicht gezeigt werden. Auf TV-Aufnahmen ist zu sehen, wie Sicherheitsleute eines dieser Shirts einkassieren, das eine Frau in die Kamera gehalten hatte. Die Botschaft? Hier soll es nur um Fußball gehen. Aber wer die Welt zu sich einlädt, der muss auch damit rechnen, dass die Welt kommt und Zeichen setzen will.
Und damit zurück zum Spieltag heute. Heute Nachmittag spielt der Weltmeister Frankreich gegen Dänemark und heute Abend Argentinien gegen Mexiko. Frankreich und Argentinien zählten vor dem Turnier zum Favoritenkreis. Die Ausgangslage vor dem zweiten Gruppenspiel jetzt ist bei den beiden Teams aber sehr unterschiedlich. Und darüber spreche ich jetzt mit ARD-Reporterin Tabea Kunze in Doha. Frau Kunze, was erwarten Sie von Frankreich und von Argentinien heute?
Ich erwarte den ersten wirklichen Härtetest für die Franzosen gegen Dänemark, immerhin EM-Halbfinalist aus dem letzten Jahr, die Dänen. Und mit einem weiteren Sieg könnten die Franzosen vorzeitig ins Achtelfinale einziehen. Sie haben das erste Spiel mit 4:1 gegen Australien gewonnen. Also da erwarte ich doch einen Sieg für die Franzosen. Und ja, Argentinien heute Abend 20 Uhr deutscher Zeit gegen Mexiko. Es könnte tatsächlich schon vorbei sein für Lionel Messi bei seiner letzten Weltmeisterschaft. Wenn Argentinien heute verliert, dann ist die WM vorbei. Messi hatte nach der Niederlage gegen Saudi-Arabien gesagt, wir sind wie tot. Ich bin sehr gespannt, wie Argentinien heute auftritt oder ob Messi, der siebenmalige Weltfußballer, dann wirklich ja, als Unvollendeter in die Geschichte eingeht, was Weltmeisterschaften angeht.
Dann blicken wir schon mal kurz auf morgen, auf das Spiel Deutschland-Spanien. Deutschland ist ja ähnlich wie Argentinien unter Druck, muss nach der Niederlage im ersten Spiel gegen Japan morgen gegen Spanien dann punkten. Was sind denn die Schwachstellen beim DFB-Team, die morgen da auf jeden Fall korrigiert werden müssen?
Es muss auf jeden Fall ein ganz anderer Auftritt in der Defensive her. Da muss personell, finde ich, sich einiges ändern. Ich glaube nicht, dass wir Niklas Süle nochmal auf der Rechtsverteidigerposition sehen. Da erwarte ich, dass da wahrscheinlich Thilo Kehrer auflaufen wird, aber auch Joshua Kimmich wird ja immer wieder genannt als möglicher Rechtsverteidiger. Und dann muss aber auch die komplette Mannschaft seriös, gierig, hatte der Bundestrainer gefordert. So muss sie auftreten und arbeiten. In der Defensive vor allem gegen die offensivstarken Spanier und vorne muss es auch effizienter zugehen. Die wenigen Chancen, die das deutsche Team morgen wahrscheinlich nur bekommen wird gegen die Spanier, die sollten sie dann auch nutzen. Und da bleibt dann wieder die Frage, wer soll denn im Sturm auflaufen? Bekommt wieder Kai Havertz diese Chance oder vielleicht doch mal Niklas Füllkrug von Beginn an?
Danke an Tabea Kunze in Doha. Und damit nochmal zurück zu Matthias Friebe, unserem Deutschlandfunk-WM-Reporter, auch aus Doha zugeschaltet. Wir wollen nämlich jetzt noch über ein Land sprechen, das bei der WM gar nicht dabei ist und trotzdem eine Rolle spielt. Der Kosovo ist das. Der Fußballverband des Kosovos hat bei der FIFA Beschwerde eingelegt wegen eines Vorfalls in der Kabine von Serbien. Herr Friebe, was ist da passiert?
Ja, es wurde ein Bild über die sozialen Medien verbreitet, das offenbar aus der serbischen Kabine beim ersten Spiel gegen Brasilien stammt. Und dort zu sehen ist der Umriss des Kosovo in serbischen Fahnen. Serbien reklamiert schon lange die Provinz wieder für sich, würde sie gerne wieder in serbische Territorium sozusagen eingliedern. Und das versteht man als Aufruf auf kosovarischer Seite als Aufruf zu Gewalthandlungen möglicherweise und hat sich deswegen jetzt offiziell bei der FIFA über diese Geste, dieses Foto beschwert.
Nächste Woche dann spielt Serbien im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz. Das ist eine Mannschaft, in der auch Spieler mit kosovarischen Wurzeln dabei sind. Was bedeutet das? Was sind das für Vorzeichen für dieses Spiel dann?
Das lädt dieses Spiel noch mal mehr auf, als es eh schon aufgeladen ist. Vor 4 Jahren gab es in Russland bei der Weltmeisterschaft ebenfalls die Partie Schweiz gegen Serbien. Und das war einer der politischen Aufregermomente der Vorrunde. Damals gewann die Schweiz 2-1 gegen Serbien, hat einen 0-1 Rückstand aufgeholt durch 2 Tore eben von Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri, die beide kosovarische Wurzeln haben. Und die haben ihr Tor mit dem Zeichen des Doppeladlers gefeiert. Ein Zeichen, dass man auch genau in diese kosovarisch-serbische Richtung verstehen kann. Dafür gab es enormen fußballdiplomatischen Ärger. Die beiden wurden mit Geldstrafen belegt. Und diese Provokation Serbiens jetzt im Vorfeld dieser Partie, vor den Vorzeichen, dass wir das wissen, was vor 4 Jahren in Russland passiert ist, das lädt diese Partie jetzt schon deutlich auf mit einer politischen Spannung. Und je nachdem, wie dann noch die sportliche Ausgangslage ist, ob es da möglicherweise auch einen Einzug ins Achtelfinale geben könnte, könnte das eine durchaus hektische Partie werden.
Danke an Matthias Friebe in Doha und ich kann Ihnen von hier aus mitteilen, dass es zwischen Tunesien und Australien im 2. Gruppenspiel weiterhin 0-1 steht.
Vielen Dank. Der Sport, die Fußball-WM mit Christina Hövelhans.